Ja, liebe Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zu Tischlein deck dich, Ausgabe Nummer 83, wenn ich mich nicht irre. Es ist jetzt einige Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Der Podcast-Stau hat sich etwas aufgelöst. Ich habe immerhin schon Folge 79 veröffentlicht. Diese wahnsinnige Quadrologie oder wie auch immer die Steigerung von Trilogie lautet. Diese Folgen, also Nummer 76 bis 79, sind schon was Besonderes, aber ja. Aber wie ich auch anmerkte, das ist mal lieber nicht mehr viel reflektieren. Lieber nicht mehr viel zensieren, reflektieren. Das wird mir alles zu viel. Jetzt machen wir hier einfach weiter und richten uns nach außen, aufs Objektive, nicht auf die Innerlichkeit, die Subjektivität. Da sagt Goethe nämlich, dass diese Zeitalter rückschrittliche Zeitalter sind, die sich aufs Innerliche, aufs rein Subjektive richten, wie eben Goethe schon damals diagnostizierte zu seiner Zeit, als die Romantik die Hauptströmung in der Literatur war und Goethe sich dem aber entgegenstellte. Und so zieht es sich wohl weiter, dass wir wohl nach diesem Schock der Verwissenschaftlichung, der Aufklärung, ja, da wendet man sich dann doch gegen dieses Übermaß der Vernunft. Das war so das Programm der Romantik und sagt sich nun aber Schluss damit. Aus meinem Inneren, da weiß ich doch, dass ich viel reichere Erfahrungsschätze habe, als was mir die Wissenschaft immer vorsetzt und mir vorgaukeln will. Das sei das wahre Leben. Aber nein. Nun, das steht nur so in diesem Buch zur Romantik von Peter Hacks. Das ist ein exzellentes Werk. Aber ja, ich will hier deshalb ganz klar machen, dass ich mich auch ins Objektive richte. Ja. Streng sein mit sich selbst, das ist die Moral, die Nietzsche vorschlägt. An der versuche ich mich zu orientieren. Nietzsche, auch wenn der eben von Hacks auch zu den Romantikern gerechnet wird, was ich aber nicht mitmachen will. Aber damit wollen wir uns heute ja nicht beschäftigen. Das ist diese Literaturwissenschaft, von der Hacks da schreibt. Ein sehr interessantes Feld, wie mir scheint. Aber für heute bleiben wir bei der Klimawissenschaft, bei der Philosophie über die Frage der Veränderung des Klimas, dieses sozialen Konstrukts da draußen. Wo wir sagen, ja, da ist die Atmosphäre, die atmen wir ein, und die hat auch noch andere Funktionen und anderen Nutzen für uns, dass die Pflanzen, die ja auch brauchen zum Leben und die Pflanzen wiederum uns nützlich sind. Und irgendwie könnte es da Veränderungen geben, die für das Überleben, für die Zivilisation der Menschheit abträglich sind. Ja, dieses Konstrukt des Klimas werden wir jetzt weiter erforschen. Ganz objektiv sage ich ja, da richte ich mich nach außen. Aber eine Sache noch, natürlich heute ist der 9. Mai, Tag der Niederlage, beziehungsweise der Befreiung, wenn man es genau nimmt. Aber wer nimmt es schon noch so genau heute? Es ist ja Fakt, dass in Berlin die sowjetische Flagge verboten war. Das Zeigen der sowjetischen Flagge verboten in der Bundeshauptstadt am 8. Mai. Das ist natürlich ein Schandfleck in der deutschen Geschichte. Jetzt, 77 Jahre nach Ende des Krieges, ist man so weit, dass man sagt, diejenigen, die uns besiegt, befreit haben, denen sind wir nicht mehr dankbar. Wir wollen ihre Flagge nicht mehr sehen in unserer Stadt, noch nicht mal am Jahrestag der Befreiung. Also, ja, dazu kann man eigentlich wenig sagen, außer dass man ja, da da nochmal genau drüber nachdenken muss, in was für einem Land leben wir eigentlich und was ist das eigentlich jetzt auch für eine Zeitenwende mit dem Ukraine-Krieg und wie zurückgeblieben, wie belämmert sind eigentlich diejenigen, die sich da bei Ausbruch des Krieges voll auf die deutsch-patriotische Seite stellten und sagten, ja, jetzt ist aber auch richtig, dass die Gazprom-Werbung davon der Schalke 04 Brust auf dem Trikot genommen wird. Es ist klar, jetzt weiß hier jeder in unserem Räderwerk der gesellschaftlichen, dieses kapitalistischen Gesellschaftsbetriebs, weiß jetzt jeder genau, was zu tun ist. Wir wurden die letzten 8 Jahre schon alle so eingenordet auf den antirussischen Kurs und jetzt weiß jeder einfach, ja komm, hier, so muss es sein, Russen ausgrenzen, russische Produkte aus dem Supermarktregal nehmen, etc. Russen entlassen, Russen mobben, das ist jetzt gefragt für einen guten Deutschen. So also ist die Lage und ja, und ja, da sage ich ganz klar, muss man dagegen Widerstand, müssen wir jetzt einen Widerstand entwickeln. Ich konnte mich noch nicht durchringen, zu einer Demo zu gehen. Auch aus diesem Gefühl der Hilflosigkeit, dass jetzt einfach diese Situation da ist, genau mit diesen 8 Jahren Vorlauf, die das schon hatte, die Propaganda hier schon anlaufen konnte und man sehen konnte, wie verfängt was. Jetzt sind alle eingenordet, selbst Georg Restle, ein sogenannter linker Journalist des SWR hier. Selbst er ist voll auf Kriegskurs, voll auf Hetz dagegen Putin und die Russen auf Twitter. Nun, also, ja. Ich sag nur, da, ja, weiß ich auch gar nicht mehr, in welcher Realität ich da aufgewacht bin, nachdem ich hier zurückgekehrt bin. Auf diesen Kontinent, der mir einfach nicht behagt und wo ich sag, da fühle ich mich schon wie in Geiselhaft hier. Ja, es ist doch so, dass es nur dieser erpresserischen Lage geschuldet ist, dass man hier viel besser Geld verdienen kann als in Südamerika, wo ich eigentlich viel lieber hin würde. Und so erpresst dieser Westen also seine Bürger, sagt denen, du darfst nicht raus, wir nehmen dich hier in Haft. Aber gut. Und natürlich trägt der Westen dazu bei, diese Länder in dieser ewigen Knechtschaft zu halten. Einerseits materiell, durch seine Freihandelsabkommen, durch seine Wirtschaftspolitiken, also Länder wie Argentinien und Brasilien in dieser Knechtschaft zu halten, damit da nicht verlockender wird, hinzuziehen oder dass diese Leute dort nicht mit uns konkurrieren können, die Unternehmen nicht, die Menschen uns weiter unterlegen sind, so wie ich es auch ausdrückte, ja leider ein bisschen chauvinistisch, aber egal, dass man sich da auf der Reise so ein bisschen überlegen fühlen kann gegenüber diesen weniger Begünstigten und einfach sagen kann, oh ja, mein Kapital, das pampert mich, meine Stellung in Deutschland, da habe ich Anspruch auf einen Arbeitsplatz. Das wird mir immer noch die Sicherheit geben. Und hier, ja, aber es gibt Milliarden von Menschen, denen geht es schlecht. Also mir geht es nicht so schlecht. Deshalb kommt dann diese Treue, diese verbrecherische Gehorsam zu diesem mörderischen System zustande. Dieses liberale, kapitalistische System, von dem wir hier teilen. Nun, also eins wollte ich, glaube ich, noch sagen, bevor ich hier noch viel mehr sagen wollte, aber nochmal damit, Argentinien, Brasilien, einerseits ist es ja nur die materielle Ebene, aber andererseits ist es auch die ideologische Ebene. Dadurch, dass wir denen sagen, ja, man muss liberal sein, man muss demokratisch sein und das, was die Bolschewiki macht, das ist noch nicht mal denkbar, es ist noch nicht mal verhandelbar, ob die DDR ein legitimer deutscher Staat war und ob der Sozialismus, der dann versucht wurde, irgendwas damit zu tun hatte, mit den Gerechtigkeitsvorstellungen, die sich beispielsweise Marx und Engels vorsetzten. Also diese Frage, es ist nicht so, dass etwa diese Frage abschlägig beantwortet würde im heute herrschenden Märzdiskurs, sondern sie darf noch nicht mal bereitgestellt werden. Es darf noch nicht mal der kognitive Rahmen dafür bereitgestellt werden, diese Frage überhaupt fassen zu können, sondern es muss gleich gesagt werden, ja, aber schau mal, was da passiert ist in der Sowjetunion, Stalin, der Gulag-Mörder etc. Und das ist diese biologische Ingeiselhaftnahme des eigenen Seins, wodurch gesagt wird, ja, aber auch du würdest ja auf der Intensivstation schreien, wenn du Covid hättest. Also ist es doch unser aller gemeinsames Interesse, jetzt die Pandemie einzudämmen. Genauso auch hier, auch du angeblich würdest doch schreien, wenn du da unter die Räder kommen würdest in so einer Revolution, was auch mal hoch hergeht, was drunter und drüber geht. Also ist ganz klar, dann ist das noch nicht mal denkbar, dass Stalin doch im Großen und Ganzen richtig gehandelt hat und es ein Segen für die Welt war, dass er zu dieser Zeit zur Stelle war. Das ist aber genau meine Behauptung hier, um hier ganz klar zu sein, als Stalinist, nicht nur Stalinist, sondern als Deutscher, der Stalin dankbar ist, uns befreit zu haben vom mörderischen Nazi-Terror, der eben nicht nur die Juden dahin gemeuchelt hat, sondern auch viele Sowjetbürger, was dann in der bürgerlichen Geschichtsschreibung ein bisschen zu kurz kommt. Da wird gesagt, ja, 23 Millionen Tote Russen oder Sowjets im Zweiten Weltkrieg, aber dass die nicht alle bei Kampfhandlungen gestorben sind, sondern viele von den Millionen, von denen auch in KZs umkamen und auch so einfach hingerichtet wurden von den Nazis, als sie die sowjetischen Gebiete besetzten und da einfach die Leute rausgefiltert haben, die in den kommunistischen Parteiorganisationen waren und die direkt ermordet haben. Das also wird verschwiegen in den bürgerlichen Geschichtsbüchern und mehr Wert gelegt auf den Völkermord an den Juden, der ja auch real ist und auch ein Schandfleck in der deutschen Geschichte, aber eben nicht schändlicher als der Völkermord dann an den Sowjets. Das ist jedenfalls das, was ich da aus Ludo Martens Buch herausgelesen habe. Was einem so gar nicht bekannt ist als Deutsch. Ja, da denkt man, okay, die Russen, die sind halt so. Also ich meine, diese Scham, auf die ich hier heute an diesem besonderen Tag auch nochmal zurückkommen muss, da denkt man sich so, ja, die Russen, ne, deren Armee war halt auch nicht so gut aufgestellt, gut aufgerüstet wie die deutsche, nicht so industrialisiert das Land zur Zeit, als der deutsche Überfall auf die Sowjetunion begann. Und das ist die heutige Denke, deshalb haben die so viele Leute verloren. Was ja teils auch richtig ist, klar. Klar war das auch Teil der siegreichen Strategie dann gegen die Nazis, dass die Nazis zwar militärische Erfolge erzielen konnten, gewisse Überlegenheit vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber die Sowjets einfach immer neue Divisionen aufstellen konnten und ja, sie so den Nazis Paroli bieten konnten unter einem hohen Preis, den sie da zahlten an Menschenleben. Aber es ist eben nicht nur das, sondern auch, dass die Nazis diesen Völkermord an den Sowjets durchführten, an ganz normalen Bürgern oder an Kommunisten, an Parteimitgliedern. Und das ist schon ein Fakt, der, ja, man ganz klar auch wiederum sehen kann, wie verdreht die heutige deutsche Geschichtswahrnehmung ist. Und wie dieses Land gewohnt ist, auf sich selbst zu blicken. Dass man da gewisse Seiten einfach ausblendet und sagt, aber ja, nach dem Krieg wollte man noch nicht mal über den Judenmord reden, das hat sich dann gedreht und jetzt ist man ganz stolz darauf und sagt, ja, wir können darüber reden, wir können unsere Schuld eingestehen, aber dass das nur ein Teil der Schuld ist, dass da noch viel mehr dahinter hängt und dass diese 23 Millionen toten Sowjets also irgendwie auch noch berücksichtigt werden müssen. Und natürlich auch andere, klar, Franzosen und Engländer. Also das wird alles nicht mit betrachtet in der heutigen deutschen Selbstwahrnehmung. Aber ich glaube damit, genau, mir ist nur dieser Punkt wichtig, dass dieser Kampf, dieser ideologische Kampf, den wir hier führen um die DDR und so weiter, ist wichtig für Deutschland, aber auch für die Länder weltweit, für die Länder des globalen Südens, für Brasilien, weil da werden diese Menschen oder auch diese linksradikalen Parteien in diesen Ländern dann eben dort hinschauen nach Europa und sehen, okay, dass die Sowjetunion ist eingegangen, die gibt es nicht mehr, was ist da zu tun? Und da wird sich dann eben auch dieser hegemoniale Diskurs durchsetzen, zu sagen, jetzt haben wir es ja probiert mit dem Sozialismus, jetzt müssen wir halt zum Ausgangspunkt zurückkehren, das war alles falsch, kehren wir wieder dahin zurück zur Situation von vor der russischen Revolution. Die imperialistischen Staaten machen einfach alles unter sich aus. Und nun ja, genau, und diese Länder in Lateinamerika oder in Afrika, Asien, werden dann also auch da reingezogen von dieser westlichen bürgerlichen Geschichtsschreibung und glauben dann dieses Märchen vom bösen Stalin und denken dann, ja okay, dann dürfen wir wohl doch nicht so radikal sein wie Lenin und die Bolschewiki und Stalin und dann müssen wir vielleicht doch weiter auf dem parlamentarischen Weg versuchen, da die Mehrheit erringen, wie es schon Chruschtschow damals gesagt hat, als er also diesen Feldzug dann begann gegen das Erbe von Stalin nach Stalins Tod. Und damals sagte er also auch schon, ja, es ist doch legitim für die anderen kommunistischen Parteien auch im parlamentarischen Kampf da zu versuchen, so an die Macht zu gelangen und so Verbesserungen für die Arbeiterklasse herbeizuführen. Was also schon eine ja, ziemlich herbe Abweichung vom Grundgedanken des Leninismus ist, der sich eben, ja, wo sich ja die Bolschewiki von den Menschewiki gespalten haben. Die Menschewiki, die eher der sozialdemokratische Flügel waren, der die parlamentarische Arbeit weiterhin in den Vordergrund gestellt sehen wollte und nicht auf die direkte Revolution hinzielt. Da sehen wir jetzt also, dass diese Position der Menschewiki, die eigentlich dann um 1902 in der Sozialistischen Partei Russlands von Lenin und seinen Bundesgenossen den Bolschewiki dann in die Minderheit gedrängt wurden, zum Glück, damit der Weg frei war zur Revolution, dann auch wenn es dann erst Jahre später soweit war, war da die theoretische Vorbereitung ja sehr wichtig. Und heute sind wir aber in der Position, also die Gegenrevolution hat auf ganzer Linie gesiegt und eben auch auf der ideologischen Ebene. Das ist das Wichtige, was das vordringlichste Problem jetzt ist im Moment. Dass wir so auch diese materielle Herrschaft nicht berechnen können mit solchen reaktionären Theorien, die sagen, wir müssen einfach nur ja, darauf drängen, im Parlament die Mehrheit zu bekommen und dann so die Politik zu verändern, wobei klar ist, in einem System mit so einer freien Presse, also einfach frei, dass jeder Kapitalist diese Presse missbrauchen kann, um seine Interessen so in die Köpfe der Menschen einzupflanzen und sie zu manipulieren. Mit so einer freien Presse, da wird einer wirklich revolutionären Partei, wird man immer wieder Steine in den Weg legen, die dann unüberwindbar sind. Was wird man also irgendwie schon zu verhindern wissen, auch mit dieser bürgerlichen Justiz natürlich, dieser Verbandelung zwischen den Konzerninteressen, Justiz und Politik und so weiter, diesem Deep State, im Militär. Also da wird es immer wieder Mittel und Wege geben, solche Bestrebungen zu stoppen. Und deshalb ist es ein großer Irrtum zu glauben, wir könnten da Lenins Lehre ja, von der revolutionären Machtübernahme, da könnten wir da schon entsorgen und könnten sagen, jetzt hat die Geschichte ja angeblich gezeigt, dass dieser Weg nicht brauchbar. Was die Geschichte aber aufzeigt, laut Ludo Martens, der ja auch dann in Afrika, in Kongo gearbeitet hat, steht hier im Buchumschlag, um da eben diese kommunistischen Parteien zu schulen und denen beizubringen, was sie aus den Lehren anderer revolutionärer Bewegungen auf anderen Kontinenten lernen können. Also im Kongo war auch tätig, in verschiedenen Ländern, aber ist jetzt leider schon verstorben. Aber Stalin kritisiert er in diesem Buch auch und sagt eben, ja, gegen Ende seines Lebens, 1950, hatte Stalin sich auch Sorgen gemacht über den Zustand der Partei, der KPDSU, Kommunistischen Partei, dass sich dort ein gewisser Bürokratismus ausbreitet, eine Lethargie. Die Leute wollten einfach ein einfaches Leben haben. Also diese Bürokraten dachten da, ja, da sitze ich an meinen Pfründen, muss das hier alles nur genehmigen und abnicken, die mit dieser wahnsinnigen Jouissance, diesem Genießen, das einem das bürokratische Abstempeln und so weiter verschafft, wie damals in Nummer 79 ausgedrückt. Ja, und da gab es eben zu viele dieser Bürokraten, aber nicht nur das, dass sie materiell ein einfaches Leben wollten, ja, auch nicht viel nachdenken, sich nicht viel weiter mit dieser leninistischen Kritik und Selbstkritik aufhalten. Aber eben auch, ja, gab es natürlich viele, die überhaupt nicht überzeugt waren von diesem kommunistischen Projekt in der Partei. Und deshalb war auch die Säuberung in den 30ern nötig. Aber solche Elemente schleichen sich dann halt wieder ein. Und generell, sagt Martens, also wäre es wichtig gewesen zu erkennen, dass die beiden Linien, immer die Revolutionäre und die Reaktionäre, beide weiterhin in der Partei vorhanden waren seit 1917, seit der Revolution. Und dass dann nur die Revolutionäre die Oberhand gewonnen hat für einen Moment, aber dass die andere nie wirklich ausgetilgt wurde und da weiter, also sich fortpflanzte. Und es, ja, viele Fraktionen gab, die eben eher auf marktliberale Theorien ja, sich zu solchen marktwirtschaftlichen Lösungen bekannten, wie Bucharin etwa, der dann auch in den 30er Jahren der Säuberung zum Opfer fiel und dann die Todesstrafe bekam, glaube ich jetzt, aber er hatte trotzdem eben noch viele geistige Anhänger. Und ja, Trotzki natürlich, der auf Linie der Menschewiki ist, der sich einfach gegen jeden funktionierenden Sozialismus wendet und sagt, das muss jetzt aber schlecht sein, weil ich bin ja nicht an der Spitze. Aber ja, wie maintenant on peut parler de quelque chose différent. Genau. Ich glaube, damit habe ich alles gut ausgedrückt und muss dieses Buch jetzt nicht wieder aufgreifen von Ludo Martens, oder vielleicht kann ich doch nur einen kleinen Teil vorlesen, weil ich nämlich auch über Griechenland, den Bürgerkrieg, dort schon mal geredet hatte in Nummer 76. Den Bürgerkrieg, der in Griechenland schon am Ende des Zweiten Weltkriegs seinen Ausgang nahm und eben auch von Großbritannien angezettelt wurde und dann von den USA weiterhin ja, übernommen wurde, dort die faschistischen Militärs und Milizen zu beliefern und zu bezahlen. Also Stalin hat es nicht gut genug erkannt, dass dieser ideologische Kampf auch noch weitergehen muss und dass die Grundlagen des bürgerlichen Denkens nicht ausradiert waren jetzt durch die bolschewistische Revolution, auch nicht in der eigenen Partei, dass dort erhöhte Wachsamkeit gefordert war und Leute, die eben eindeutig nicht in Übereinklang stand mit dem Ziel des Kommunismus, dass die eben konsequent hätten ausgeschlossen werden müssen und es verhindert werden muss, dass sich eben solche Funktionäre dort einnisten und einfach nur ihre persönlichen Gründe haben wollen. Aber deshalb gibt es hierin auch die Verschwörung, Verschwörungstheorie wird hier aufgestellt, sehr legitim, dass nämlich Stalin auch ermordet wurde, vergiftet wurde. Jedenfalls wurde schon sein gesamtes Ärzte- und Sicherheitspersonal in den Monaten vor seinem Tod ausgeschaltet durch irgendwelche Intrigen oder auch ermordet. Und ja, es lässt sich nicht mehr genau aufklären, aber es wäre denkbar, also dass auch Stalin hier zu wenig wachsam war. Und er sagte noch seinen Freunden Molotow und Malenkov, die so große Persönlichkeiten in der Partei waren, dass sie einfach blind sind wie junge Kätzchen und unfähig, ihre Feinde zu erkennen. Also sagte er, wie soll es mit dem Land weitergehen, wenn ich weg bin? Die Konterrevolutionäre werden das Land übernehmen, weil ihr unfähig seid, eure Feinde zu erkennen. Blind wie junge Kätzchen, sagte er. Aber was ich hier vorlesen kann, ist die Frage der USA als Nachfolger Nazi-Deutschlands. Ja, es klingt erstmal komisch, aber wenn man sich die historischen Zusammenhänge genau anschaut, wird einem schnell klar, dass die USA eigentlich vieles kopiert haben, was die Nazis sich auf die Fahnen geschrieben haben und dass sie eigentlich ihre Rolle in der Weltpolitik direkt übernommen haben, einfach alles zu erobern. Und auch heute noch sagte ja Obama, dass er an den amerikanischen Exzeptionalismus glaubt, daran, dass die US-Amerikaner einfach Menschen von einer ganz außergewöhnlichen Veranlagung, ganz außergewöhnlichen Natur sind, die man nicht vergleichen kann mit dem Rest der Menschheit. Da gibt es also viele ideologische Übereinstimmungen und auch in der materiellen Politik sehen wir, dass Washington diese Linie hier fortführt. Wir müssen ja die ganze Welt erobern. Wir müssen die Kommunisten stoppen, wo immer sie sind. Wie es ja auch schon das Mantra der Nazis war. Ja, die USA als Nachfolger Nazi-Deutschlands. Der antifaschistische Krieg war noch nicht zu Ende, als eine große Zahl der US-amerikanischen Generäle von einer Umkehrung der Allianzen träumte, um die militärischen Operationen gegen die Sowjetunion zu lenken. Für die Verwirklichung dieses Abenteuers dachten sie daran, die von Hitler und seiner Umgebung gesäuberte Nazi-Armee zu nutzen. Der alte Geheimagent Cookridge berichtete über bestimmte Äußerungen vom Sommer 1945. General Patton träumte davon, zwei Divisionen der Waffen-SS wieder zu bewaffnen, um sie der dritten amerikanischen Armee einzuverleiben und sie gegen die Roten zu lenken. Patton hat dieses Projekt sehr ernsthaft General McNerney, Militärgouverneur der USA in Deutschland, vorgelegt. Was diese bolschewistischen Teufel vorhaben, können wir das nicht auch machen, so sagte Patton. Früher oder später wird man sich mit ihnen schlagen müssen. Warum also nicht jetzt, wo unsere Armee intakt ist und wir die Rote Armee nach Russland zurücktreiben können? Mit meinen Deutschen sind wir fähig, das zu tun. Sie verabscheuen diese roten Bastarde. Patton wurde von Robert Murphy, dem politischen Berater von McNerney, vorgeladen. Patton fragte, so schreibt Murphy, ob es eine Chance gäbe, bis nach Moskau zu gehen, und fügte hinzu, dass wenn man es schnell machen würde, man es in 30 Tagen erreichen könnte, bevor man abwartet, dass die Russen die USA angreifen. Ja, dann noch kurz die nächste Seite hier. General Gehlen war der Spionagechef der Nazis für die Sowjetunion. Im Mai 1945 entschied er, sich mit seinen Archiven den US-Amerikanern zu ergeben. Er wurde Generalmajor Luther Seibert, Chef der Aufklärung der Armeegruppe von General Bradley, vorgestellt. Auf Anforderung von Seibert verfasste der Nazi Gehlen einen 129-seitigen Bericht. Das Projekt einer Geheimorganisation, das auf den Arbeiten der Aufklärung beruhte und gegen die Sowjetunion unter der Ägide USA gerichtet ist. Der Ägide der USA. Gehlen wurde bei den höchsten militärischen Autoritäten eingeführt. Als die sowjetischen Repräsentanten erneut forderten, dass Gehlen und Schellenberg, zwei Kriegsverbrecher, ihnen ausgeliefert werden müssen, antworteten die Amerikaner, dass sie nicht wüssten, wo sich diese aufhielten. Am 22. August 1945 transportierten sie Gehlen heimlich in die USA. Der Nazi Gehlen verhandelte dort mit den Assen der amerikanischen Aufklärung, inklusive Alan Dulles, und sie gelangten zu einem Abkommen. Dulles, also der damalige CIA-Chef. Die Spionageorganisation von Gehlen bleibt weiterhin in der Sowjetunion in autonomer Form tätig und US-amerikanische Offiziere sichern die Verbindung mit den US-amerikanischen Geheimdiensten. Die Organisation Gehlen wird in spezieller Weise genutzt, um Informationen über die Sowjetunion und die Satellitenstaaten zu liefern. Am 9. Juli 1946 kehrte Gehlen nach Deutschland zurück, um seinen narzisstischen Spionagedienst unter der Kontrolle der US-Amerikaner zu reaktivieren. Er heuerte Dutzende von höheren Offizieren der Gestapo und der SS an und stattete sie mit falschen Papieren aus. John Loftus, ein Verantwortlicher der US-amerikanischen Geheimdienste, zuständig für die Erfassung von alten Nazis nach dem Kriege, musste feststellen, dass Tausende von ukrainischen, kroatischen und ungarischen Faschisten durch einen Konkurrenzdienst in die USA gebracht wurden. Loftus schreibt, die Anzahl der Nazi-Kriegsverbrecher, die sich in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg niedergelassen haben, wird auf etwa 10.000 geschätzt. Seit 1947, als die US-Amerikaner den Kalten Krieg eröffneten, spielten diese ehemaligen Nazis eine beträchtliche Rolle in der antikommunistischen Propaganda. So kann man feststellen, dass der US-amerikanische Imperialismus tatsächlich der direkte Nachfolger und Fortsetzer des Nazi-Expansionspolitik wurde. Ja, der Konkurrenzdienst ist also einfach ein anderer amerikanischer Geheimdienst, weil die USA ja so viele Geheimdienste haben. Schreibt der also, dass, ja, dass er eigentlich die Nazis da klassifizieren und erfassen sollte, aufschreiben sollte, was da für Nazis gibt. Aber viele von denen wurden von einem anderen Geheimdienst direkt in die USA überführt, um dort, dort integriert zu werden in die Geheimdienststruktur. Und natürlich auch in Argentinien haben sich dann viele abgesetzt mit Hilfe der deutschen Bundesregierung, mit Unterstützung, mit Wissen, sich dort jahrelang versteckt gehalten und vor dem Zugriff der Justiz eben versteckt, wie Eichmann, der dann ja gefunden wurde und nach Israel gebracht wurde. Nun reicht es aber auch mit diesem Thema, das sollte ja nur als kurzer Einstieg hier sein, um der historischen Wucht dieses Datums gerecht zu werden, das sich ja nennt, das ist ja der 8. und 9. Mai. Ich weiß nicht, vielleicht gab es eine Kapitulation. Ja, erstreckte sich die über so zwei Tage oder hat man zuerst gegenüber den Westalliierten kapituliert, weil das waren ja die zivilisierten Länder, gegen die der Krieg der Nazis auch nicht so bestialisch geführt wurde, wie gegen die Völker im Osten. Ah nein, hier sehe ich aber Wikipedia. Generaloberst Jodl unterzeichnet am 7. Mai im Hauptquartier der Alliierten in Rouen die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht. Nun gut, also ist die Nachricht dann da ist in Russland angekommen am 9. Mai, ich weiß es nicht. Und in der DDR war er Feiertag, aber nur bis 1967. Ja, warum denn das? Und im Jahr 1985. Gut, damit können wir hier weitermachen. Ich wollte jetzt auf dieses Klimathema zurückkommen. Flassbeck noch weiterlesen, sein Klimabuch. Da geht es ja auch um Wirtschaft, diese Ökonomie. Übrigens, was ich in dem Buch von Martens empfehlen kann, ist dieses Wirtschafts- Politische, dieses Ökonomische, was da immer wieder drinsteckt, wie viele Traktoren da produziert wurden in den 20ern und 30ern in der Sowjetunion, wie die Getreideproduktion anstieg, wie die Bauern da überhaupt erstmal in die Lage versetzt wurden, aus eigener Kraft was zu produzieren, nicht mehr so leibeigene zu sein. Und ja, wie diese Kolchosen. Also das ist alles so interessant, aber kann uns einfach auch nur dazu aufmuntern, heute, dass wir auch heute unser eigenes politisches Schicksal in die eigene Hand nehmen müssen. Und es ist ja eigentlich eine wahnsinnig interessante Aufgabe, sich damit zu beschäftigen. Wie stellt man die ganzen Sachen her, die so nötig und nützlich sind für das tägliche Leben? Und dazu kann uns das einfach nur den Mut geben, dieses Buch, das einfach ja eine interessante Sache ist. Und heute sind wir diesem System so ausgeliefert und denken so, aber wir selber könnten es ja auch gar nicht herstellen, diese komplizierten Maschinen da, wie würde ich ja mir da meinen Computer zusammenbauen, das geht ja nicht, aber doch, der Mensch muss es hier in die eigene Hand nehmen, die Klasse der Proletarier muss diesen Kampf zur Befreiung führen, in Vertretung für die restlichen Volksmassen, die dazu noch nicht in der Lage sind, die aber im Proletariat ihren legitimen Vorkämpfer erblicken und den hoffentlich unterstützen. So also dieser Kampf, dass wir das selber mal in die Hand nehmen. Das finde ich so interessant mit den Schweinen und den Ziegen, den Kühen, die Gurken, von denen Chruschtschow so gern spricht. Und ja, wie auch immer. Weiter also im Text. Nein, jetzt in einem anderen Text. Jetzt noch nicht mit Flassbeck, sondern was ich von letztem Jahr ja noch mir übrig gelassen hatte, war ja dieses Buch aufzufinden, welches ich letztes Mal verlegt hatte. Dieses Buch Bartleby und Co., von dem ich dann eine etwas sprunghafte Einleitung gab, aber deshalb lese ich hier einfach das, worauf ich mich da bezog, den Charakter Pepin Bello, der Teil der avantgardistischen Künstlergruppe, war um Garcia Lorca auch in Spanien in den 30ern, aber eben nie etwas publiziert hat. Kapitel 6, Seite 33. Es kommt auch vor, dass jemand das Schreiben aufgibt, weil er meint, er sei ein Niemand. Bello zum Beispiel. Margarite Duras hat gesagt, meine Lebensgeschichte existiert nicht. Da ist kein Mittelpunkt. Da ist weder ein Weg noch eine Linie. Es gibt weite Räume, wo man glauben möchte, es gäbe jemanden, aber das stimmt nicht, da war niemand. Das sagt also Marguerite Duras, französische Schriftstellerin. Ich bin niemand, sagt Pepin Bello, wenn man im Gespräch mit ihm erwähnt, dass er als Initiator, Vordenker und Prophet die Generation 27 zusammengeführt hat und besonders den Freundeskreis, den er, Garcia Lorca, Buñuel und Dalí in der Residencia de Estudiantes bildeten. In Das goldene Zeitalter schildert Vicente Molina vor, wie er Bello an seinen wesentlichen Einfluss auf die klügsten Köpfe seiner Generation erinnerte, worauf dieser mit ehrlicher Bescheidenheit und ohne jeden Dünkel nur erwiderte, ich bin niemand. Man mag noch so sehr auf Pepin Bello einreden, heute ein Mann von 93 Jahren und trotz seiner künstlerischen Genialität erstaunlicherweise ein Schreibverweigerer. Man mag ihn noch so häufig daran erinnern, dass alle Memoiren und Bücher, die sich mit der Generation 27 beschäftigen, ständig seinen Namen erwähnen, ihm sagen, dass alle Bücher voller Bewunderung seine genialen Ideen, seine prophetische Weitsicht, seinen Scharfsinn preisen. Man mag ihm sagen, dass er der Kopf hinter der ruhmreichsten spanischen Dichtergeneration des 20. Jahrhunderts war. So sehr man auf all dem beharrt, er beharrt darauf, ein Niemand zu sein und erklärt dann mit ernstem Lächeln. Ich habe zwar viel geschrieben, aber davon ist nichts mehr erhalten. Die Briefe und Texte, die ich zur Zeit der Residencia schrieb, habe ich verloren, weil ich sie für völlig wertlos hielt. Ich habe auch Memoiren geschrieben und sie dann vernichtet. Memoiren sind zwar eine wichtige Gattung, aber ich bin nicht wichtig. In Spanien ist Pepin Bello der nihilistische Schriftsteller par excellence, der geniale Archetyp des spanischen Künstlers ohne Werk. Bello ist in allen Künstlerlexika verzeichnet. Sein außergewöhnlicher Einfluss wird allgemein anerkannt, obwohl er kein Werk vorzuweisen hat. Er hatte Teil an der Geschichte der Kunst, ohne den Ehrgeiz, irgendeinen Gipfel zu erreichen. Ich habe nie mit dem Interesse zu veröffentlichen geschrieben. Ich tat es für meine Freunde, um mit ihnen zu lachen, nur so aus Spaß. Als ich mich vor etwa 5 Jahren vorübergehend in Madrid aufhielt, schaute ich einmal spontan bei der Residencia vorbei, wo gerade ein Festakt zu Ehren Buñuels stattfand. Auch Pepin Bello war anwesend. Ich beobachtete ihn eine Weile und schlich mich näher, um zu lauschen, worüber er redete. Ich bin der Pepin Bello der Handbücher und Lexika. Ich werde nie aufhören, das Schicksal dieses hartnäckigen Schreibverweigerers zu bewundern, der sich durch seine vollkommene Bescheidenheit hervortut, als wüsste er, dass allein darin die wahre Auszeichnung besteht. So ist es vielleicht auch mit diesen Romantikern, über die Hux da schreibt. Wenn die mal bei ihrem Opium geblieben wären, ja, sagt Hux also, ein romantischer Autor ist ein Autor, der Opium verziert. Vielleicht hätte es ihnen auch besser getan, einfach gar nichts zu schreiben und sich darauf zu konzentrieren. Aber ja, ich fand es einfach nur ein gutes Statement zu sagen, ja, warum soll ich was veröffentlichen für das Publikum? Warum soll ich überhaupt mich der Schreibarbeit widmen? Das ist doch alles eitel. So, So, aber damit will ich mich nicht länger aufhalten. Letztes Mal hatte ich ja schon am Anfang eine Einleitung zu diesem Buch gegeben. Jetzt kurz noch zu den Lyrics des letzten Liedes. Hatte ich da ja gespielt, nämlich What I Need. Do What I Want. Ach, wie war dieses Lied? Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ein Momentchen. Genau, John and Roy, What I Need. Genau, das kann ich hier kurz vorlesen. Auf Englisch einfach, ja, kann ich vielleicht nur die wichtigsten Stellen übersetzen. Spent all my cash on trying to make good feeling last. Buying beer so sincere is the way I think when I'm walking around thinking about that missing link in my being here. I guess tired is what I am. Lack of sleep makes my brain numb and words dumb. Eyes sagging, dark, bloodshot, hard to see, hard to smile. Crack a joke, get a party. Giving all the pretty girls half-hearted smiles, you know, the type. Where think about how you look when you're doing it. Ah, okay. Er sagt also, er gibt den Mädchen dann nur ein halbherziges Lächeln. Ja. Das ist die Art von Lächeln halt, wo man drüber nachdenkt, wie man jetzt ausschaut, wenn man lächelt. Read it up in a book. Waste of time like a candy-coated Valentine. Experience is what I got for a tortured brain. Lack of knowledge, what I got for feeling this pain. What am I saying? Stressing over some bullshit task. Oh, just chill and make the good times last. But please don't coax my mind. 'Cause what I see, I must behold, and I'm staring all the time. Ich weiß nicht, was dieses coax heißt. Durcheinander bringen irgendwie, coax, please don't coax. Ah, schmeicheln, flatter, schmeicheln. So I reach to my fridge, crack a beer, just to have some fun. What I need is standing in the sun. Every time I go out, trying to have fun, that's all it is about, dancing oh so drunk at my peak, hooking up with girls I haven't even known a week, getting dumb enough to say the stupidest things, laughing at the chumps doing the most ridiculous things, making fun of girls with sticks up their sexy asses, getting dismissed and turned down and walked past. There's one thing though, and that's that I'm a hypocrite, because I'm participating in the exact same shit, making fun of things that I do myself. Oh well, I'm having fun. Enjoy this wealth, I guess. But please don't coax my mind, 'cause what I see, I must behold. And I'm staring all the time. So I reach to my fridge, crack a beer, just to have some fun. What I need is that thing that'll make my heart go wild. And what I see in you lights my soul on fire. I hope you feel the same for me. And I'll feel it for a day, like a needle in my arm. And I'll scream out just the same even. Though it does no harm, but I got to know these things that put a burden on me. I need you. Ah ja, er sagt ja also zum Schluss, er muss diese Dinge wissen, die ihm eine Last auferlegen. Ich brauche dich. Nun gut, ja, fand ich ganz schön, einfach das mit dem Crack a Beer, just to have some fun. Da beschreibt er also, wie er zum Kühlschrank geht und sich ein Bier holt. Das fand ich eine wunderbare Stelle. Aber dann können wir hier auch weitermachen und am besten spiele ich dann das nächste Lied, was ich letztes Mal schon im Kopf hatte. Ah nein, nicht das hier. Porto Amor. Ich denke, das ist ganz gut von The Beautiful Girls, weil ich diese Band ja schon öfters gespielt hatte. Das erste Mal Nummer 57, als ich in Argentinien ankam. The Beautiful. Und viel Spaß also mit Learn Yourself.
Everybody thinks we'll fall apart, and everybody's quick to point their fingers at what they think is causing the problem. What they don't see is what they won't see, my friend. And we've all got to learn ourselves before we can judge someone else. And we've all got to learn ourselves before we can judge someone else. Just like the Holy Scripture talks of a road to redemption in amongst the thorns, the path is beset by ego and greed. And if we don't see it, then we won't ever be free. And we've all got to learn ourselves before we can judge someone else. And we've all got to learn ourselves before we can judge someone else. Yes, we do. And we've all got to learn ourselves before we can judge someone else. And we've all got to learn ourselves before we can judge someone else. Along the path we walk, we've only got to find. Along the path we walk, we've only got to find. Along the path we walk, we've only got to find our own heart. Own mind, our own heart, own mind, our own heart, own.
Ja, we only got to find our own heart. Und mit diesen Worten können wir dann wirklich zu Flashback kommen. Das ist vielleicht ein bisschen wirr, denkt ihr euch, aber es muss doch so sein an diesem Tag heute. Man weiß nicht mehr, was ist eigentlich Sieg, was ist Niederlage, was ist Befreiung und was ist ja ein weiteres Dahinsiechen in den alten geistigen Gewissheiten, die Deutschland schon so lange in sich trägt. Wie dem auch sei, diese obskuren Worte möchte ich jetzt gar keinen weiteren Sinn legen, sondern Deutschland einfach auch als ein historisches Konstrukt sehen, dessen Probleme und Mängel nicht allein in dieser Zeit der Nazi-Herrschaft begründet sind, sondern sich eben durch die Geschichte ziehen. Wie Marx schon sagte, ja, Deutschland ist in der ausgewiesenen Position, dass es alle Restaurationen mitgemacht hat, aber nicht die Revolutionen seiner Nachbarländer. Das also schreibt er um 1850 herum, die Französische Revolution. Dazu gab es kein Pendant in Deutschland, aber trotzdem die Gegenreaktion darauf, die Konterrevolution, die ist dann trotzdem auch in Deutschland angekommen, sagt er. Sehr hellsichtig. Aber mit diesen Worten können wir dann jetzt wirklich zu Flashback beginnen. Der reale Ölpreis, genau, machen wir hier weiter. Ich will dieses Klimathema ja nicht so gering schätzen, aber vielleicht doch ist es der richtige Ansatz zu behaupten, dass dieses Thema maßlos überschätzt ist im derzeitigen öffentlichen Diskurs. Und ja, deshalb möchte ich dann innerhalb der nächsten Folgen zu einem Abschluss kommen. Heute war es ja auch schon wieder kreuz und quer hier. Völlig wild zusammengewürfelte Themen. Aber egal, also dann muss es jetzt halt so sein. Wir kommen heute noch nicht zum Abschluss, sondern lesen hier einfach weiter in Flashbacks: Der begrenzte Planet und die unbegrenzte Wirtschaft. Nun gut, der reale Ölpreis, Seite 88. Die Frage, die sich stellt, ist, ob die Behauptung, übrigens wurden auch von der Bundeswehr jetzt 88 Kampfpanzer in die Ukraine geschickt. Auch hier ein subtiles Signal, glaube ich, dass man ja die alten Zeiten wieder aufleben lässt und sagt, jawohl, da können wir immer ein Zeichen setzen. 88 haben wir hier noch zusammengefunden. Oder 88 Haubitzen, ich weiß nicht was, aber jedenfalls habe ich das so gelesen bei Matthias Bröckers in deinem Blog. Weiter im Text. Die relativen, nicht die absoluten Preise sind insbesondere in einem globalen Maßstab entscheidend dafür, wie wir in Zukunft Energie erzeugen. Nur wenn die relativen Preise von fossiler Energie stetig steigen und für lange Zeit stärker steigen als die durchschnittlichen Einkommen auf der Welt, kann man damit rechnen, dass es systematisch und effektiv gelingt, Kohlenstoff als Energiequelle weit genug zur Erreichung der Klimaziele aus der Energieproduktion auszuschließen. Daher war die Aussage von Christiana Figueres, der Chefin des Klimaprogramms der Vereinten Nationen, der Pariser Deal werde auf keinen Fall eine Einigung auf einen Preis für Kohlenstoffe bringen, gleichbedeutend mit der Aussage, es werde kein Ergebnis geben, das relevant für das Weltklima ist. Dass Frau Figueres das abstreitet, musste man erwarten, weil sie vermutlich weiß, wie gering die Chancen generell sind, über Preise auch nur ernsthaft zu reden. Aber ist der Ölpreis nicht über viele Jahre gestiegen und liegt heute höher als in den 70er Jahren, wird man entgegenhalten? Es gab doch schließlich zwei große Ölpreisschübe in den 70er Jahren und eine kräftige Erhöhung in den letzten Jahren. Errechnet man aber einen realen Ölpreis, also einen Ölpreis, der mit dem Verbraucherpreisindex der großen Wirtschaftsräume deflationiert wurde, sieht das Ergebnis anders aus. Es ist für viele Beobachter sicher frappierend, aber der reale Preis pro Barrel Öl liegt heute mit 4 US-Dollar nicht viel höher als zu Beginn der 70er Jahre, aber wesentlich unter dem Preis, den es zu Beginn der 80er Jahre schon einmal gab. Auch der vor allem spekulationsbedingt starke Anstieg des nominalen Preises auf über 100 Dollar erweist sich in dieser Betrachtung doch als sehr harmlos. Mit anderen Worten, von Seiten des Ölpreises, was sicher in noch schärferer Form für den Kohlepreis gilt, gab es in den letzten 40 Jahren insgesamt eigentlich überhaupt keinen Anreiz, fossile Brennstoffe einzusparen. Deswegen ist es eigentlich auch vollkommen einleuchtend, dass die Sparversuche in Form von effizienteren Automotoren zum Beispiel immer wieder durch Mengenausweitung, etwa durch den Absatz von Automobilen oder die gefahrenen Kilometer, ausgeglichen oder sogar mehr als ausgeglichen werden. Da sagt er also, gut, man kann ja sagen, ja, sparen wir da was ein. Die Autos sind jetzt natürlich effizienter. Jedes Jahr tüfteln die Ingenieure daran, wie kann man noch ein bisschen Sprit sparen. Selbst der Porsche, ja, verbraucht ja nur 19 Liter. Da, ja, die amerikanischen Modelle verbrauchen sicher noch mehr, aber egal. Nur 19 Liter auf 100 Kilometer habe ich da gelesen. Aber ja, normaler Kleinwagen natürlich deutlich weniger, aber das bringt ja auch gar nicht so viel, sagt Flassbeck hier. Sagt er, ja, dann haben die Autohersteller aber halt einen größeren Absatz, verkaufen mehr Autos pro Jahr und dadurch wird dann ja wieder die gleiche Menge CO2 ausgestoßen oder sogar mehr. Oder eben, man fährt einfach jetzt mehr mit dem Auto. Ist ja auch heute noch so, dass die Bahn in Deutschland keine preiswerte Alternative ist und es irgendwie 3- oder 4-mal billiger ist, einfach mit dem Auto zu fahren. Naja. Er sagt ja also, er hat das mal ausgerechnet mit dem realen Ölpreis, wo man vom nominalen Ölpreis noch die Inflation rausrechnet und einfach vergleicht, ja, wie ist dann der reale Preis, den ein Verbraucher im Jahr 1970 zahlen musste, den Anteil von seinem Einkommen, das er da für diesen Rohstoff ausgeben musste. Wie ist der Preis im Vergleich zu heute, zu dem Anteil am Einkommen, den man da ausgeben muss für Öl oder Energie? Da sagt er, ist es ungefähr gleich, ist nur leicht gestiegen und in den 80ern gab es schon mal einen deutlich höheren Preis. Also eigentlich eher kontraintuitiv, wenn man überlegt, dass wir seit 40 Jahren über den Klimawandel reden, dann könnte man schon denken, ja, dann würde ja irgendwann mal auf die Idee kommen, der Preis müsste steigen vom Öl, denn nur so können ja klimaneutralere Produkte dann konkurrenzfähig werden und ölintensive Branchen dann langsam ersetzen oder verdrängen. Nun aber weiter im Text. Der wahre Umweltskandal ist die Tatsache, dass der reale Ölpreis heute nicht höher als 1970 ist, also vor der ersten Krise, Ölkrise. Dieser Preis ist mit Abstand das wichtigste Marktsignal, das eine von den Staaten durchgesetzte Klimapolitik aussenden müsste. Vergleicht man jedoch die Belastung der privaten Haushalte in Deutschland durch die Kosten für Treibstoff im Jahr 2016 mit der des Jahres 1970, kann man sich nur an den Kopf fassen. Bei einem Durchschnittseinkommen von umgerechnet 7.000 Euro pro Jahr zahlte man 1970 für 10 Liter Benzin umgerechnet etwa 2,50 Euro, also ganz knapp 14% vom täglichen Einkommen. Im Jahr 2016 bei einem Einkommen von 33.000 Euro sind es genau 14%. In den USA ist es genauso, nur das absolute Niveau der Belastung ist in etwa halb so. Klar, das ist noch mal deutlich billiger, vor allem in Texas deutlich billiger das Öl, aber das Verhältnis von den 70ern zu heute hat sich also exakt gar nicht geändert. Man stelle sich das vor, mehr als 40 Jahre lang wird den Menschen erzählt, man müsse sich umstellen, das fossile Zeitalter gehe zu Ende. Und nichts, absolut nichts ist passiert in Sachen eines klaren Signals, dass es wirklich zu Ende geht. So betrachtet beginne der Versuch einer wirklich ökologischen Umsteuerung der Wirtschaft erst jetzt, wenn wir nämlich in der Lage wären, von Seiten der Nachfrage und von Seiten des Angebots dafür zu sorgen, dass der Preis für fossile Rohstoffe endlich zu steigen beginnt, und zwar nicht nur vorübergehend, sondern für die nächsten paar hundert Jahre. Darüber aber wurde in Paris nicht einmal gesprochen. Die Vereinten Nationen haben sich nämlich bei ihrer Klimaarbeit von vornherein ein falsches Ziel gesetzt. Sie haben sich vor der wirklich schwer zu erreichenden globalen Preisintervention bei fossilen Brennstoffen gedrückt und haben sich die Selbstverpflichtung der einzelnen Staaten in Sachen Einhaltung bestimmter Grenzwerte beim CO2-Ausstoß zum Ziel gesetzt. Das aber ist nicht nur eine politisch-taktisch falsche Entscheidung, sondern auch ökonomisch unsinnig. Die Einsparung von fossiler Energie ist nämlich genau dann für den Einzelnen und auch für ein einzelnes Land sinnvoll, wenn er oder sie erwarten kann, dass das alle tun. Warum sollte ein Land die Kosten der Umstellung von Öl und Kohle auf erneuerbare Energien tragen, wenn zu vermuten ist, dass bei unveränderten Preisen für die fossilen Rohstoffe andere Länder das nicht tun? Es wird ja sogar so sein, dass der Rohstoff billiger wird, wenn ein Land sparsam damit umgeht, also weniger verbraucht. Das ist ein unmittelbarer Anreiz für die anderen, mehr davon zu verbrauchen. Genau, das ist also dieses Dilemma, das ich auch angebracht hatte, oder auch mit, wo ich auch Robert Laughlin zitiert hatte, diesen Physiker, der meinte, jeder Mensch auf jedem Kontinent will doch einfach nur billig tanken, die billigste Energie. Und was soll sich dann also zum Besseren wenden, wenn jetzt zum Beispiel die USA anfangen würden, ganz entschlossen da die Ölverbrennung zu reduzieren, das einzusparen, aber würde ja exakt nichts ändern am Weltmarkt. Da ist ja selbst ja, der Verbrauch der USA in so einem großen Land noch eher ein kleinerer Teil, aber wenn die einfach weniger verbrauchen, dann sinkt der Preis für Öl, ja, weil dann ja weniger Nachfrage herrscht bei gleichbleibendem Angebot. Also ist das ein Anreiz für die anderen Länder zu sagen, komm, dann kaufen wir sogar noch mehr Öl ein. Weil dann werden ja die ölintensiven Güter wieder billiger. Das Öl ist ja zum günstigeren Preis zu haben, kann günstiger eingesetzt werden in verschiedenen Produktionsverfahren. Und dann, ja. Also gut, weiter im Text. Was erstaunlicherweise kaum verstanden wird, es gibt einen Markt für alle diese Rohstoffe und die Aufgabe des Marktes ist es nun mal, alles, was an Angebot auf diesen Markt kommt, also alle fossilen Rohstoffe, die aus der Erde geholt werden, auch zu verkaufen, den Markt zu räumen, nennt man das. Das aber schließt genau das Verhalten als vernünftig aus, was wir unseren Verbrauchern einzuhämmern versuchen. Wenn bei flexiblen Marktpreisen eine Gruppe von Verbrauchern aus Einsicht und Überzeugung auf den Verbrauch fossiler Rohstoffe verzichtet, sorgt der globale Markt sofort dafür, dass woanders mehr verbraucht wird. Die Überzeugungstäter strengen sich an, ohne je Erfolg haben zu können. Wenn in Europa die Glühlampen ausgewechselt werden, um Strom zu sparen, ist das genauso ein reiner Placebo-Effekt wie die Versuche, das Autofahren in Europa umwelt- und klimafreundlicher zu machen. Markträumung ist genau das, was wir von normalen Gütermärkten, Klammer nicht vom Arbeitsmarkt, Klammer zu, recht zuverlässig erwarten können. Deswegen macht jede Anstrengung nur dann Sinn, wenn es eine globale Anstrengung ist. Eine globale Anstrengung aber gibt es nur, wenn es auch eine globale Preissteuerung gibt. Und es ist eine grandiose Illusion zu glauben, eine globale Selbstverpflichtung für eine quantitative Einschränkung bei flexiblen Preisen könne das ersetzen. Bei der Selbstverpflichtung würde sich bei fallenden Preisen alle Welt über niedrige Spritpreise freuen und jede Einsparungsanstrengung vergessen. Würde durch politische Überzeugungsarbeit nach dem Klimagipfel wirklich viel Öl eingespart, würde der Ölpreis weiter sinken und die Verbraucher würden darauf früher oder später mit mehr Verbrauch reagieren. Man muss ja nur zur Kenntnis nehmen, wie sich Politiker und Verbraucher immer wieder über einen Rückgang des Ölpreises freuen. Übrigens auch dann, wenn just zu dem Zeitpunkt eine große Klimakonferenz stattfindet. Niemand kann bei einer nationalen Selbstverpflichtung verhindern, dass sich auf der Mikroebene rasch das Falschverhalten wieder durchsetzt, sobald der Ölpreis sinkt. Ja, man muss es so brutal sagen. Es ist der Markt, der in diesem Fall verhindert, dass eine angemessene Lösung gefunden wird. Die Markträumung steht der Mikrologik entgegen, die den Bürgern allzu häufig als Lösung verkauft wird. Bei uns fühlen sich viele wohlmeinende Bürger als Weltretter, als gute und verantwortungsbewusste Menschen, wenn sie immer schön die Lichter löschen und mit dem Fahrrad statt dem Auto zur Arbeit fahren. Sie retten die Welt aber leider überhaupt nicht. Irgendwo auf der Welt verwendet genau deswegen jemand mehr fossile Brennstoffe, weil sie darauf verzichtet haben. Ein gutes Gewissen mag man sich mit seinem Verantwortungsbewusstsein schaffen, mit ökologischer Vorsorge hat es nichts zu tun. Ich muss an der Stelle noch die wahre Geschichte des Emirs aus dem Morgenland erzählen, der zu seinem Privatvergnügen 300 Rennpferde in der Wüste hält. Jeden Tag braucht er für diese Pferde ein ganzes Flugzeug mit Futter aus den USA und ein weiteres Futter mit Stroh aus Australien, um die Tiere angemessen zu versorgen. Ich finde das so witzig. Was ist das für Futter? Warum kann es nicht wenigstens nur aus den USA kommen? Das ist ja wirklich aus den USA und aus den USA und aus Australien. Okay. Von der Klimaanlage im Stall und allem Übrigen gar nicht zu reden. In den ökologischen Fußabdruck dieses einen Emirs passen vermutlich 10 Millionen Inder. Als aber bei einer Klimakonferenz, man merke auf, Klimakonferenz beim Klimakiller, im Land des Emirs gefragt wurde, wie das Land dazu stehe, dass sein Verbrauch an fossilen Rohstoffen pro Kopf der Bevölkerung höher sei als in jedem anderen Land der Erde, da sagte der Energieminister dieses Landes, man lehne eine Pro-Kopf-Betrachtung grundsätzlich ab. Das fand ich so herzergreifend, was ich ja auch schon in Folge 59 erwähnt hatte. Was sollen unsere privaten Anstrengungen bringen, wenn dieser Emir da einfach jeden Tag zwei Flugzeuge einfliegen lässt mit seinem Pferdefutter? Ja, 300 Pferde hält er sich da in der Wüste. Und da braucht er dieses Kraftfutter, zwei ganze Flugzeuge voll und das jeden Tag. Muss dieses Flugzeug da fliegen. Aber ja, okay. Kann ich dann noch weiterlesen? Ja, dann lese ich vielleicht einfach nochmal direkt anschließend weiter. Ist ja doch recht aufklärerisch hier von Flasbeck immer wieder. Seite 93. Wie steuert man die Preise? Wie aber kann man angesichts des im vorherigen Abschnitt beschriebenen Mechanismus der Markträumung überhaupt dafür sorgen, dass global weniger fossile Brennstoffe verbraucht werden? In der Diskussion ist ja oft schon unklar, ob es für die Einsparung von Öl zum Beispiel besser ist, wenn der Ölpreis hoch oder wenn er möglichst niedrig ist. Das klingt wie eine Frage, die von Kindern im Kindergarten gestellt wird. Aber so einfach ist es gar nicht. Es ist aber in der Tat die entscheidende Frage, um die es geht, weil nur dann, wenn man wirksame Instrumente hat, man auch global gesetzte Ziele erreichen kann. Ja, finde ich jetzt aber auch paradox. Warum sollte das gut sein? Ein niedriger Ölpreis verleitet doch dann eher noch dazu. Klar, die Konsumenten. Ah ja, auf der Nachfrageseite würde es natürlich verleiten, dazu mehr zu kaufen, aber auf der Angebotsseite natürlich würde es die Produzenten wie Saudi-Arabien, Russland, Nigeria, Venezuela, diese Länder eher dazu verleiten zu sagen, naja, also dann holen wir jetzt mal nicht so viel raus. Wenn dieses Jahr der Ölpreis so niedrig ist, dann, ja, dann fördern wir einfach mal wenig oder gar nichts und warten auf nächstes Jahr. Vielleicht steigt er wieder. Oder ja, wir fördern es zwar, aber verkaufen es noch nicht, tun alles in unsere Speicher. Und dann, wenn er steigt, ja, weil so ein niedriger Ölpreis, aber ja, ist auch schwierig, weil klar, das werden die zurückhalten, solange sie diese Hoffnung haben, dass der in Zukunft wieder steigt. Aber was, wenn er einfach immer so niedrig bleibt, irgendwie durch politische Vorgaben, dann werden sie es natürlich trotzdem weiterhin aus der Erde holen. Aber ja, weiter im Text. Über die Frage, wie sich Preise von nicht erneuerbaren Ressourcen im Zeitablauf entwickeln könnten, sind viele Überlegungen angestellt worden, ohne dass es praktisch verwendbare Ergebnisse gäbe. So ist zum Beispiel die am meisten diskutierte Regel die sogenannte Hotelling-Regel, nach der die Produzenten mit einer kontinuierlichen Preisentwicklung rechnen und sich unter anderem am Zins für alternative Anlagen orientieren. Für die Wirklichkeit total unbrauchbar, weil die Produzenten von ganz anderen Motiven geleitet werden, als dort unterstellt und vor allem, weil praktisch in jeder Hinsicht hohe Unsicherheit besteht und all die Variablen, die man kennen müsste, um rational zu handeln, nicht bekannt sind. Die Unsicherheit geht schon bei der Frage los, über wie viele Ressourcen der jeweilige Produzent noch verfügt, das heißt beim Öl zum Beispiel, wie viel davon noch in der Erde lagert. Selbst hier kommt es nämlich zu unvorhersehbarem technischen Fortschritt, der die verfügbaren Ressourcen dramatisch erhöhen kann. Man muss nur an das Beispiel Fracking denken oder die Möglichkeit, vertikal zu bohren, die vielen Ölländern Lagerstätten erschlossen hat, die vorher unerreichbar waren. Vertikal zu bohren. Angesichts dieser Unsicherheit ist die Neigung, sehr viel zu produzieren und die Ressourcen nicht zu schonen, sehr hoch. Hinzu kommt, dass die meisten Rohstoffproduzenten davon ausgehen, dass sie die heutigen und die zu erwartenden Erträge so intelligent einsetzen, dass sie dann, wenn einst die Quellen versiegen, über eine diversifizierte Wirtschaft verfügen, die nicht mehr von Rohstofferträgen abhängig ist. Aber auch ganz kurzfristige Erwägungen spielen selbstverständlich eine Rolle. Ist eine Volkswirtschaft sehr weitgehend von Rohstofferlösen abhängig, muss sie in der Regel auf Preisrückgänge mit einer Steigerung der Produktion reagieren. Selbst wenn zu erwarten ist, dass dadurch der Preisrückgang noch einmal verstärkt wird. Vollkommen unberechenbar wird das Geschäft mit Rohstoffen, wenn es starke Finanzialisierung gibt, also starken Einfluss der Finanzmärkte auf die Rohstoffpreise. Gerade jetzt kann man das wieder beobachten, aber es ist ein allgemeines Phänomen der vergangenen 15 Jahre. Diese wenigen Faktoren deuten das Dilemma schon an, vor dem die Welt steht. Einerseits ist es keine Frage, dass man nur durch hohe Preise die Verbraucher dazu bringt, sparsam mit den Rohstoffen umzugehen. Andererseits ist auch klar, dass hohe Preise einen permanenten Anreiz bieten, mehr von den Rohstoffen, deren Nutzung man im Fall der fossilen Energieträger vermindern will, zu fördern. Was tun? Nun, zunächst geht kein Weg daran vorbei, zur Kenntnis zu nehmen, dass es eine Lösung über den Markt oder die Märkte nicht gibt. Auf der Konsumenten- oder Nachfrageseite wird als Lösung die CO2-Steuer angesehen, also eine Besteuerung aller fossilen Energieträger auf den wichtigsten Märkten der Nachfrage. Es ist von vornherein klar, dass eine solche Steuer nicht das gewünschte Ergebnis erbringen kann, wenn sich nicht alle wichtigen Nachfrager darauf einigen. Das aber bedeutet heute, dass sich Länder in ganz unterschiedlichen Entwicklungsstadien auf die gleiche Vorgehensweise einigen müssten. Schon das ist äußerst unwahrscheinlich. Die Dinge sind aber leider noch wesentlich komplizierter. Denn was passiert auf der Seite der Anbieter? Alles spricht dafür, dass die Rohstoffproduzenten, wenn man sie allein lässt, alles, was sie bekommen können, aus ihrer Erde herausholen. Dies machen sie aus den oben genannten Gründen auch dann, wenn der Preis hoch ist. Dann ist aber jede Steuer, die von den nachfragenden Ländern erhoben wird, um den Preis hochzuhalten und die Nachfrage zu verringern, ein direkter Angriff auf die Rente der Produzenten, also den Teil des Ertrages, den sie dadurch bekommen, dass die Preise höher als ihre Förderkosten sind. Wird der Preis für die Kunden hochgehalten, ohne mengenmäßige Beschränkung des Angebots einzuführen, wird der am Markt zu erzielende Preis umso mehr sinken. Je erfolgreicher die Nachfrageländer mit der Zurückdrängung der Nachfrage sind, denn die geförderte Menge wird am Ende doch abgesetzt. Genau, er sagt, selbst wenn wir es hinbekommen, auf der Nachfrageseite uns da einzuschränken, weniger zu verbrauchen, aber wenn man nicht gleichzeitig ein Abkommen aushandelt mit den Ölproduzenten, die das Angebot an Öl liefern, dann wird es irgendwie schwierig. Dann ja, wird der Preis zwar fallen wegen der Nachfrage, das wird sich verbilligen, aber dann werden die umso mehr davon produzieren, damit sie noch ungefähr gleich viel verdienen wie davor. Und das wird dann auch alles abgesetzt. Irgendwo anders wird dann halt ein anderes Land, das ja seine Nachfrage doch noch nicht so gezügelt hat, dann eben doch mehr verbrauchen. Die Nachfrageländer müssen dann dauernd die Steuer erhöhen, um ein Absinken des Preises zu verhindern, was die Rente der Produzenten immer weiter schrumpfen lässt und womöglich wütende Versuche auslöst, mit noch größerer Produktion die Erträge hochzuhalten. Der einzige gangbare Weg, den man sich vorstellen könnte, um Ressourcen zu schonen, wäre eine globale Vereinbarung, die darauf hinausläuft, dass die Nachfrageländer alles tun, um die Preise stabil und hoch zu halten. Das müssen natürlich alle Produzenten mitmachen, es darf also keine Konkurrenzsituation wie beim Fracking von Seiten der Nachfrageländer geschaffen werden. Das heißt, niemand darf in Reaktion auf die günstige Preissituation mit einer Ausweitung der Produktion reagieren, sondern alle müssen sich verpflichten, immer nur so viel fossile Rohstoffe aus der Erde zu holen, wie es mit den Klimazielen in Übereinstimmung steht. Das bedeutet eine vollständige Aufhebung der heutigen Marktkonstellationen und natürlich die strikte Verhinderung des Einflusses jeder Art von Spekulation auf Rohstoffpreise. Ist das realistisch? Die Antwort ist nein, jedenfalls solange keine gewaltigen Katastrophen passieren, die eindeutig auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Was man von den Politikern aber verlangen muss, ist, dass sie sich mit dieser Thematik intensiv auseinandersetzen und nicht vollkommen unbegründeten Optimismus nach dem Motto verbreiten: Wenn wir uns auf die Ziele geeinigt haben, ist schon alles gut. Wird auch weiter kräftig gedonnert hier vor Tür. Nichts ist gut und Optimismus hilft überhaupt nicht weiter, sondern schadet, weil er konkrete Versuche, die Dinge doch noch in den Griff zu bekommen, von vornherein verhindert. Ja, vielleicht noch dieses kleine Kapitelchen hier. Wie kann man andere Länder überzeugen? Was nach all den vorangegangenen Erörterungen bleibt, ist die Frage, ob und wie man Menschen, die auf der Erde unter vollkommen unterschiedlichen Bedingungen leben und arbeiten, dazu bringt, sich in ähnlicher Weise für Umweltschutz und für Fragen wie den Klimawandel zu interessieren und Schlussfolgerungen für ihr Verhalten daraus zu ziehen. Als ich vor 40 Jahren im Gefolge des Beginns der Nullwachstumsdiskussion in meiner Diplomarbeit zum ersten Mal etwas zu diesem Problem schrieb, war mein Ansatz danach zu fragen, ob Umweltschutz in die Reihe der normalen Bedürfnisse des Menschen eingereiht werden kann, unabhängig davon, wie hoch ihr Lebensstandard ist. Meine Antwort von damals war ein entschiedenes Nein und ich glaube auch heute noch, dass es die richtige Antwort war. Ziel des normalen wirtschaftlichen Verhaltens des Menschen ist die Verbesserung seiner Lebensumstände. Zunächst geht es um die grundlegende Versorgung mit Lebensmitteln, dann um eine angemessene Unterkunft und so weiter. Mit der Industrialisierung ergab sich die Möglichkeit, den Lebensstandard allgemein zu erhöhen und in Segmente der Warenversorgung vorzudringen, die man als Luxuskonsum oder Luxusinfrastruktur bezeichnen kann. Bevor der normale Bürger diese Segmente erreicht hat, spielen öffentliche Güter im Bereich des Erhalts der natürlichen Lebensgrundlagen keine große und prominente Rolle in der Bedürfnisskala, jedenfalls solange keine Katastrophen passieren, die die Versorgung mit den normalen Gütern beeinträchtigen. Erst wenn für viele Menschen ein Niveau der Versorgung erreicht ist, bei dem sie sich nicht mehr jeden Tag Gedanken machen müssen, wie sie über die Runden kommen, öffnet sich ihre Präferenzordnung für Dinge wie Umwelt oder Klimaschutz. Es ist kein Zufall, dass die Umweltbewegung in den 70er Jahren begann, sondern Ergebnis eines solchen Prozesses. Nach 2 Jahrzehnten extrem erfolgreichen Wirtschaftens, das der Masse der Menschen ein Niveau der Versorgung mit normalen Gütern gesichert hatte wie niemals zuvor, realisierte man, dass diese Art des Wirtschaftens enorm negative Folgen für die natürliche Umwelt hatte. Der letzte Satz ist nicht ganz richtig, weil er so klingt, als habe sich auf einmal die rationale Einsicht des Menschen im Norden und Westen dieser Welt in die Zusammenhänge ergeben und dann habe man sich geändert bzw. war bereit, sich zu ändern. Es war eher so, dass die Erfüllung und Übererfüllung vieler Wünsche auf der normalen Präferenzskala die Menschen nach neuen Bedürfnissen suchen ließen. Und die fanden sich, weil die natürliche Umwelt tatsächlich geschädigt war, da, wo man sie 2 Jahrzehnte vorher niemals gesucht hätte. Ja, er sagt also, der Umweltschutz ist schon so ein Bedürfnis, aber eines, das erst auftritt, wenn einige grundlegende Bedürfnisse gestillt sind und die Menschen dann vielleicht auch ein bisschen gelangweilt sind. Wenn die ganzen Bedürfnisse befriedigt sind, sucht sie was Neues. Aber das ist ja auch nicht schlimm, sagt er hier. Dann schaut man halt, was kann es noch für Bedürfnisse geben? Ja, in die Zukunft blicken. Was ist das eigentlich? Was macht unsere Wirtschaft mit der natürlichen Umwelt? Gibt es da gewisse Schäden? Wäre es da gut, da vorsorgend einzugreifen, um die größten Schäden zu verhindern? Ist dann tritt also dieses neue Bedürfnis auf, wie es dann in den 70er Jahren war in der sogenannten westlichen Welt. Auch in den 50er und Anfang der 60er Jahre gab es schon Bücher, die eindringlich vor zunehmender Umweltzerstörung warnten. Es hörte aber niemand darauf, weil alles andere noch viel wichtiger war. Mikroökonomen würden sagen, der sinkende Grenznutzen beim Verbrauch der normalen Güter machte den Weg frei für neue Güter und diese lagen schwerpunktmäßig im Bereich öffentlicher Güter wie Umweltschutz. In der Soziologie der 70er Jahre nutzte man das Konzept der Hintergrunderfüllung. Alle Güter, deren Verfügbarkeit groß ist, treten in den Hintergrund und machen Platz frei für neue Bedürfnisse. Überträgt man diese Überlegungen auf die globale Wirtschaft, ergibt sich allerdings eine erhebliche Schwierigkeit für die Möglichkeiten, eine globale Umweltpolitik zu betreiben. Da die Menschen weiterhin sehr unterschiedliche Chancen haben, die normalen Bedürfnisse abzudecken, kann man auch nicht unterstellen oder gar verordnen, dass sie vergleichbare Bereitschaft haben, sich für Umwelt- oder Klimaschutz zu engagieren. Das Problem der Entwicklungsländer mit den Vorstellungen der Industrieländer über Klimaschutz besteht darin, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes in einer anderen Welt leben, in einer Welt nämlich, in der es viel schwerer ist, den Menschen zu erklären, die Rettung des Planeten gehöre auf die Tagesordnung. Das ist aber nicht so, wie manche von sich selbst ungeheuer überzeugte Nordmenschen glauben, weil die Politiker im Süden uneinsichtig sind. Es ist so, weil man Menschen, die jeden Tag dafür kämpfen müssen, sich angemessen zu ernähren, nur schwer erklären kann, dass sie auf das Wenige auch noch verzichten müssen, weil es wegen Klima- oder Umweltschutz teurer wird. Das heißt, die Kosten der Verhinderung des Klimawandels können in einem Entwicklungsland im Süden, in Geldeinheiten ausgedrückt, viel niedriger als im Norden sein. Ausgedrückt in dem Verzicht, den die Menschen leisten müssen, um sich dieses für sie unnötige Gut zu kaufen, sind sie jedoch sehr viel höher. Und dort, wo Menschen tagtäglich um ihr Überleben kämpfen, sind sie unendlich hoch. Daraus folgt, dass nur eine erfolgreiche allgemeine Wirtschaftspolitik, eine Politik, die den Lebensstandard der Bürger deutlich erhöht, die Voraussetzung dafür schafft, dass sich die Menschen und die Politiker in den Entwicklungsländern unseren Maßstäben annähern und bereit sind, einen Teil der verfügbaren Güter wieder aufzugeben, wenn es zur Rettung des Planeten notwendig ist. Genau hier aber liegt das zentrale Problem der nördlichen Einflussnahme auf die südliche Wirtschaftspolitik. Seit den 70er Jahren werden den Entwicklungsländern systematisch die falschen Rezepte zur Belebung ihrer Wirtschaft angedient und aufgedrängt. Genau, das war vorher, was ich meinte, dass wir diesen Ländern wie Brasilien die falschen liberalen Theorien kredenzen in der Hoffnung, dann läuft es auch weiterhin so schlecht bei denen und wir haben hier immerhin noch unsere Insel des Wohlstands und des Reichtums, wo wir uns überlegen fühlen können. Ich denke, vielleicht muss man das so sehen, ja. Die Leute, die Ökonomen, sind vielleicht gar nicht so dumm, dass sie selbst daran glauben, an diese Theorien, wenn wir hier mit Falle argumentieren. Es ist nicht dieser Bekenntnisglaube, sondern eher der Aberglaube bei diesen neoklassischen Ökonomen. Die sagen, ich weiß zwar, dass diese Theorie nicht so richtig funktioniert, dennoch aber ist es besser, das den Entwicklungsländern vorzuschreiben, denn so ist jeder frei. Die Freiheit des Stärksten setzt sich einfach durch und wir sind hier schon in einer privilegierten, starken Position. So werden wir also da keine Konkurrenz aus dem Süden zu fürchten haben. Und können die immer schön niederhalten. Weiter im Text. Seit dem Beginn der neoliberalen Revolution ist es außer in einigen asiatischen Ländern, einschließlich Chinas, die fast immer eigenständige Konzepte verfolgten, nirgendwo mehr systematisch gelungen, ein Wirtschaftswunder in Gang zu setzen, das die Voraussetzungen für Umwelt- oder Klimaschutz entscheidend verbessert hätte. Vielmehr ist die Geschichte der Entwicklungspolitik eine Geschichte des westlichen Versagens, weil sich die Konzepte à la Washington-Konsens, also Neoliberalismus gepaart mit Monetarismus, niemals als erfolgreich erwiesen haben. Washington-Konsens war irgendwie so eine Doktrin vom IWF, damals in den 70ern, und ja, wie auch immer. Wenn man heute im Norden davon spricht, man müsse den Entwicklungsländern auch im Sinne des Klimaschutzes helfen, ihre Wirtschaften aufzubauen, dann empfinden das viele Länder zu Recht als Drohung. Wir, und das gilt insbesondere für Europa, sind ja nicht einmal in der Lage, unsere eigenen Wirtschaften funktionsfähig zu halten. Europa verharrt seit der großen Finanzkrise in Deflation und Arbeitslosigkeit zugleich. Wieso sollen ausgerechnet wir in der Lage sein, für Länder, in denen völlig andere soziale und kulturelle Bedingungen herrschen, Rezepte zu entwickeln, die wirksam sind, die Unterernährung zu beenden, aber eben nicht durch Lebensmittellieferungen, sondern durch Hilfe zur Selbsthilfe? und der Masse der Menschen eine Perspektive zu bieten, die es erlaubt, in ihnen auch andere Präferenzen als die der reinen Güterversorgung zu wecken. Insgesamt bedeutet das, dass es ohne eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik im globalen Rahmen auch keine erfolgreiche Klima- und Umweltpolitik geben wird. Einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik steht aber die neoliberale Ausrichtung eines Großteils der Ökonomen und der Politik entgegen. Bis es hier zu einer Wende kommt, wird es nach allem, was wir wissen, noch lange dauern. Deswegen dürfen sich auch die Klimapolitiker aller Ausrichtungen nicht zu schade sein, sich mit ökonomischen Fragen zu beschäftigen. Auch hier gilt, wer sich der Mehrheit der Ökonomen anvertraut, ist verloren. Ja, wer sich einfach der Mehrheit anvertraut, ist verloren. So kann ich auch den Bogen wieder zu Hux schlagen. Ein Buch zur Romantik. Er sagte, die romantische Gattung bestand um 1800 aus etwa 10.000 Autoren, deren Namen wir alle vergessen haben. Und die klassische Richtung nur aus Goethe, aber der hat sich ihm durchgesetzt und damit die Epoche gemacht. Das war die klassische Epoche. Ja, aber er war eben der einzige Autor, der die so voll vertreten hat. Daneben noch Heine, Wieland und Schiller zeitweise. Aber so ist es also auch mit den Ökonomen. Die Mehrheit läuft einfach immer in die falsche Richtung, will sich die Augen zuhalten, sich in die Dunkelheit versenken, in ihre angenehmen Gewissheiten. Und ja, aber dieses Buch ist so interessant. Das habe ich hier gerade nur verstummt, aber das kann ich jetzt nicht vorlesen von Hux, sondern das wäre jetzt wirklich zu viel des Guten. Also dann muss ich hiermit Schluss machen und das hat euch hoffentlich gefallen, geschmeckt. Ja, da ist noch ein langer Weg zu gehen, bis wir überhaupt auch nur die neoliberale Revolution zurückgeschlagen haben. Da ist die Frage, ob das überhaupt noch Sinn macht, daran zu glauben, hier auf diesem demokratisch-pluralistischen Weg zum Fortschritt zu kommen. Oder brauchen wir hier eher den absolutistischen Sozialismus, der es dann egal ist, was diese Ökonomen denken und die Politiker, einfach egal, was die denken, sondern diese revolutionäre Klasse, das Proletariat, kann hier einfach sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und durch die Unterstützung der Volksmassen sich hier aufschwingen, die Regierung zu stürzen und selbst also eine Regierung zu bilden. Das ist die Diktatur des Proletariats. Die ist, glaube ich, vielversprechender, als jetzt noch groß zu versuchen, in dieser Demokratie da einzugreifen, auf der diskursiven Ebene. Da sehe ich Hopfen und Malz verloren, aber trotzdem diskutiere ich ja weiter hier im Podcast mit mir selbst und lade euch ja auch dazu ein, hier in meinen Podcast zu kommen. Ja, liebe Leute, sagt Bescheid, wenn ihr da seid, dann mache ich auf für euch und könnt euch einfach anmelden, könnt ihr hier mal mit podcasten. Ja? Also dann verabschiede ich mich von euch, geliebtes Publikum, und sage euch bis zum nächsten Mal.